Wie geht es dir, wenn du einen Liebesbrief bekommst? Ja, für manchen wird es vielleicht lange her sein, dass das passiert ist. Manche Männer müssen jetzt daran erinnert, dass es wieder Zeit ist. Ich habe hier in diesem Beutel alle Briefe, Karten und so weiter, die ich in der Laufe unserer Beziehung von meiner Frau bekommen habe. Nein, ihr dürft nicht reingucken. Ihr könnt es euch sicherlich denken, dass das etwas für mich ganz Besonderes ist. Und natürlich, als wir noch nicht verheiratet waren, gerade als wir in unterschiedlichen Städten gewohnt haben, haben wir viel mehr geschrieben, als was das heutzutage so passiert. Aber es war immer schön, etwas zu bekommen, etwas zu hören. Meine, damals existierten zwar E-Mail und SMS und sowas, aber die waren nicht unsere Mittel der Kommunikation. Wir haben geschrieben. Und jedes Mal, wenn man einen Brief, eine Karte bekommen hat, hat die Sehnsucht nur noch größer gemacht, einander wieder zu sehen, beieinander sein zu können. Nun, wenn man in die Bibel schaut, findet man eigentlich einiges an Liebesbriefe. Es ist erstaunlich. Also im Alten Testament haben wir das Hohelied und das geht um die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Aber auch zum Beispiel im Neuen Testament, bei manchen von den Briefen von Paulus, die waren nicht Liebesbriefe an eine Frau, aber an ganze Gruppen von Menschen. Manche von seinen Briefen an Gemeinden kann man wirklich als Liebesbriefe bezeichnen. Gerade 1. Thessalonicher oder auch der Philipperbrief sind welche, wo er eine tiefe Liebe für die Gemeinde zum Ausdruck bringt und eine tiefe Sehnsucht äußert, sie wiederzusehen. Und über die letzten Monate haben wir in der Bibelstunde die zweite Hälfte von dem Römerbrief uns näher angeschaut. Die erste Hälfte hatten wir schon vor 2 Jahren gemacht und über die letzten Monate haben wir diese zweite Hälfte angeschaut. Und es ist interessant, in dem Brief zu sehen, wie Paulus da auch eine tiefe Sehnsucht äußert, dass er diese Gemeinde sehen möchte. Er möchte sie besuchen, aber er ist noch nicht in diese Gemeinde gewesen. Das ist eine große Ausnahme unter seinen Briefen. Es ist nur ein anderer Brief, den er an einer Gemeinde geschrieben hat, wo er selber noch nicht gewesen ist, die Gemeinde in Kolosse. Aber die Gemeinde in Rom hatte er selber noch nicht besucht. Und er sagt, er hat eine tiefe Sehnsucht, sie zu besuchen. Aber dass ich das als einen Liebesbrief bezeichnen würde, liegt nicht unbedingt so sehr an seiner Liebe für die Gemeinde, die er durchaus hatte, zumindest für die Menschen, die er schon kannte, die relativ wenige waren, da er selber noch nicht da gewesen ist. Aber der Liebesbrief, den man da liest, ist seine Liebe zu Gott und zu Gottes Evangelium, also diese gute Nachricht von Jesus, was er da viel ausführlicher, als wir es sonst von Paulus finden, ausführt. Und klar, es ist manches in dem Römerbrief, was ein bisschen kompliziert ist, wo wir uns am Kopf kratzen und fragen, Paulus, kannst du ein bisschen mehr Detail geben, kannst du ein bisschen mehr ausfüllen, was du damit meinst? Es ist vieles in dem Römerbrief, wo die Gelehrten sich bis heute darüber streiten, wie das genau zu verstehen ist. Und ich sehe mich nicht als großer Hellseher, wenn ich sage, die Gelehrten werden sich weiterhin streiten, bis Jesus wiederkommt. Aber man muss aufpassen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht übersieht. Denn in diesem Brief geht es dem Paulus eindeutig darum, dass er begeistert ist von dem, wie Gott durch die gesamte Geschichte der Menschheit gewirkt hat, gearbeitet hat, daraufhin gearbeitet hat, uns Erlösung zu bringen. Dass er begeistert ist davon, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, Jesus auf diese Erde gekommen ist und sein Leben für uns geopfert hat. Und wie Paulus macht es ganz deutlich, dass die Sünde etwas ist, was die Menschen kaputt macht. Und wir unterschätzen so häufig, wie zerstörerisch die Sünde ist. Und es liegt dem Paulus auch am Herzen, deutlich zu machen, wie schlimm die Sünde ist. Aber das macht es umso deutlicher und umso herrlicher, wenn man sieht, was Gott in Jesus getan hat, um uns neues Leben zu geben, um uns Befreiung von der Sünde zu geben. Und das ist das, worum es dem Paulus in diesem Brief geht. Und in der zweiten Hälfte des Briefes legt Paulus aus, was daraus folgt, dass Gott uns in Jesus so gnädig gewesen ist. Aber ich bin überzeugt und ich denke, ziemlich viele von diesen Gelehrten würden mit mir übereinstimmen, an diesem Punkt jedenfalls, der Höhepunkt von diesem Brief, von diesem Römerbrief, ist in Kapitel 8 zu finden, so ziemlich in der Mitte, wo er von dem, wie er geschrieben hat, ist deutlich, dass er einfach überwältigt ist von der Größe Gottes, von der Herrlichkeit Gottes und was Gott für uns getan hat in Jesus. Und ja, es ist dann immer so eine Sache, es gibt gelegentlich einen Sonntag, der nicht so genau reinpasst, weil ich predige sonst gern in Reihen und baue Dinge auf und dann im Sommer ist es von Woche zu Woche ganz unterschiedlich, wer da ist. Nächsten zwei Sonntage bin ich selber nicht da. Aber ich dachte, ich mache es mir einfach diese Woche. Ich nehme einen herrlichen Text, den man nur zu gern hören kann. Und den Text möchte ich euch jetzt lesen. Römer Kapitel 8, ich lese die Verse 31 bis 39. Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt ist, sitzt im Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich muss fragen, hast du je daran gezweifelt, dass Gott dich liebt? Ich schätze, es gibt kaum einer, der nie daran gezweifelt hätte. Auch Christen oder vielleicht gerade Christen, wir zweifeln manchmal daran, kann Gott mich wirklich lieben? Ich meine, ich weiß für mein eigenes Leben, ich habe genug Mist verzapft, dass er reichlich Grund hätte, mich nicht zu lieben. Ich hätte es niemals verdient, von ihm geliebt zu werden. Aber gerade das ist ein wesentlicher Bestandteil von dem, was Paulus in dem Römerbrief schreibt. Zum Beispiel im Kapitel 3, im Vers 24 heißt es, ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade. Durch die Erlösung in Christus Jesus. Oder wenige Sätze später, im Vers 28, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes. Oder in Kapitel 5, Vers 8, ein Vers, den ich immer wieder mal in Predigten anbringe, zuletzt auf der Gemeindefreizeit vor ein paar Wochen. Gott aber hat seiner Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir überhaupt nicht nach ihm gefragt haben. Als wir vielleicht gar nichts von ihm wissen wollten. Als wir ihn vielleicht gehasst haben oder nicht geglaubt haben, dass es ihn überhaupt gibt. Da hat er dich, da hat er jeden Einzelnen schon geliebt. So stark ist seine Liebe. So sehr wirst du von Gott geliebt. Bist du nicht gut genug, Gottes Liebe zu verdienen? Ja, das stimmt. Ich bin es auch keineswegs. Aber wenn wir es überlegen, Was hat Liebe mit Verdienst zu tun? Wenn wir jemanden wirklich lieben, hat das nichts mit Verdienst zu tun. Und wenn das, was wir als Liebe bezeichnen, von einem Verdienst, von irgendwelchen Leistungen abhängig sind, ich würde sagen, dass wir ein falsches Verständnis von Liebe haben. Weil Liebe kann nicht von Verdienst abhängig sein. Sonst ist es was? Bezahlung für Leistung? Nein, Liebe ist unabhängig von Verdienst. Gott liebt dich. Und das hat rein gar nichts damit zu tun, ob du gut genug bist, ob du genug getan hast, ob du genug geglaubt hast. Er liebt dich, so wie du bist. Paulus schreibt viele Seiten voll, um zu zeigen, wie Gott konsequent durch die Menschheitsgeschichte gewirkt hat, um uns Gnade zu schenken. Und so zu der ersten Frage unseres Textes, fängt damit an: Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Ja, was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Das alles, was er bedenken will, sind die 7 Kapitel oder eigentlich 8 Kapitel, die vorausgegangen sind, wo er aufgeschlüsselt hat, was Gott alles getan hat, wie tief wir Menschen gesunken sind und wie herrlich Gott ist und dass er uns aus dieser Tiefe rausholen will. Und in dem nächsten Vers sagt er dann gleich, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Viele denken, dass Paulus hier auf eine Geschichte vom Alten Testament anspielt. Im 1. Mose lesen wir von Abraham. Er war der Urvater von dem Volk Israel. Er war 75 Jahre alt, als Gott ihn in seine Nachfolge gerufen hat. Seine Frau war 65. Und etwas, was für ihre Zeit eine große Schande war, sie hatten keine Kinder. Und Gott hat Abraham und Sarah Kinder versprochen. Und die dachten sich, wow, unwahrscheinlich, aber nehmen wir. Aber dann gingen einige Jahre vorbei, immer noch kein Kind, und die wurden natürlich nicht jünger in der Zeit. Und dann sind sie auf den Gedanken gekommen, oh, vielleicht müssen wir ein bisschen nachhelfen. Und Sarah hat dem Abraham ihre Magd als Nebenfrau gegeben, die dann einen Sohn bekommen hat. Aber Gott hat gesagt, nein, das Kind der Verheißung, das Kind, das ich dir verheißen habe, kommt von dir, Abraham, und deiner Frau Sarah. Und als Abraham 100 Jahre alt war, Sarah 90, haben sie Isaak bekommen. Und natürlich waren sie überwältigt. Und einige Jahre später wird darüber gestritten, wie viele Jahre genau, aber der Isaak war jedenfalls schon ein junger Mann, auf jeden Fall. In 1. Mose 22 lesen wir davon, dass Gott zu Abraham gesagt hat, Abraham, ich will, dass du mir ein Opfer bringst, deinen Sohn Isaak, den du liebst. Und du sollst das auf diesem bestimmten Berg machen. Und es heißt in dem Text, dass Abraham, Isaak und ein paar Diener 3 Tage lang bis zu diesem Berg gereist sind. Kannst du dir auch nur im Entferntesten vorstellen, wie quälend diese 3 Tage für den Abraham gewesen sein müssen? Und sie kommen an den Berg an. Sie bauen einen Altar. Und Abraham legt seinen Sohn darauf. Wir müssen davon ausgehen, dass Isaak dann erkannt hat, was Sache war und sich dem hingegeben hat, weil er wäre ganz bestimmt körperlich in der Lage gewesen, seinem Vater zu widerstehen. Aber Abraham hält das Messer in der Hand und ist kurz davor, seinen Sohn zu töten, als Opfer zu bringen. Und Gott hat ihm gesagt, stopp, jetzt hast du mir bewiesen, dass du mir in allem die Treue hältst, dass du mir nichts, von mir nichts zurückhältst, nicht mal deinen geliebten Sohn. Hier in Römer 8 sagt Paulus, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Dieser Stopp, Jesus nicht gekommen. Jesus wurde für uns geopfert. Es heißt insgesamt, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist mir ganz, ganz wichtig mit diesem, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was hat er ihm geschenkt? Was hat Gott seinem Sohn geschenkt? Die Auferstehung. Die Auferstehung von den Toten. Jesus ist gestorben. Er wurde geopfert. Aber er ist nicht tot geblieben. Gott hat ihn zum neuen Leben auferweckt und damit gezeigt, was er auch mit uns vorhat, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen. Wieso sollte er uns nicht alles mit ihm schenken, wenn er schon seinen Sohn für uns hingegeben hat? Ja, so sehr liebt Gott dich. Was hat Jesus sonst geschenkt? Herrlichkeit. Es ist unglaublich, aber es steht da in der Bibel mehrfach, dass wir mit Jesus herrschen werden. Nun, das war eine ganze Studie für sich. Ich fasse mich ganz kurz zusammen, es ist schwer, aber er schenkt uns Herrlichkeit. Wir denken immer wieder, ich bin so klein, ich mache so viel Mist, ach, und so weiter. Und er sagt, ich kröne dich mit Herrlichkeit. Und das ist nicht mit einem Narzissmus zu verwechseln, wo wir sagen, oh, bin ich nicht toll. Sondern, dass wir wirklich seine Herrlichkeit bekommen. Wir erkennen, wo das herkommt, aber wir dürfen in dieser Herrlichkeit leben. Es ist so viel, was er uns mit ihm schenkt. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Und wenn du einen schlechten Tag hast, eine schlechte Woche, sagst dir vielleicht selber, ist es ein schlechtes Leben gerade, vergiss nicht. Er will dir alles schenken, was er seinem Sohn geschenkt hat. Neues Leben und Herrlichkeit. Wenn du dein Vertrauen in Gott setzt, dann bist du das Kind eines Königs. Lass dir niemanden das nehmen. Es ist Fakt. Und er wird's bestätigen. Er ist es, der dich auch zum neuen Leben erwecken wird. Und über die nächsten Verse fragt der Paulus immer wieder, was uns von Gottes Liebe trennen soll. Und dann kommen wir zu dem Vers 36 von unserem Text. Da steht, in der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Tolle Aussichten natürlich, freut sich jeder, wenn er als Schlachtschaf da zur Verfügung stehen darf. Paulus hat hier sehr bewusst und gezielt, muss man dazu sagen, aus dem Psalm 44 gelesen. Nun, die Psalmen, also Paulus hat überhaupt sehr viel aus dem Alten Testament zitiert, aber auch vielfach aus dem Psalmen. Und ich meine, es gibt die Psalmen wie der Psalm 23, die wir sehr gern hören, die uns trösten und aufbauen und ermutigen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und diese tolle Sachen. Der Psalm 44 ist so ziemlich das Gegenstück dazu. Im Psalm 44 geht es darum, dass die sagen, Herr, was ist los? Es geht hier alles schief. Wir glauben an dich, aber das Leben läuft schon gar nicht geschmiert. Die Leute jagen uns. Wir werden immer wieder Krankheiten und Kriegen ausgesetzt. Was ist los? Es ist ein Schrei zu Gott. Nun, wenn jemand dir mal sagen will, dass die Bibel nur ein paar tröstende Worte ist, dass wir die Schwierigkeiten des Lebens mal vergessen, die haben die Bibel nicht gelesen. Du kannst die Psalmen durchlesen. Es ist eigentlich erstaunlich, verblüffend, wie viele davon wirklich Klagen sind zu Gott, wo die Menschen das erlebt haben, was wir auch erleben und zu Gott geschrien haben. Aber das Wesentliche dabei ist, sie haben all ihr Leid, all ihre Sorgen, all ihr Zweifel zu Gott gebracht. Und diese Gedichte, diese Lieder sind in das Gesangsbuch des Volkes Israels aufgenommen worden. Es ist sehr viel in dem Psalm, wo sie um Befreiung von Feinden bitten, wo sie ihr Leid zu Gott klagen. Paulus bringt den Vers von diesem Psalm mit hinein. Er geht wahrscheinlich davon aus, dass viele der Leser des Briefes das sofort zuordnen können und sagen können, aha, das kommt aus dem Zusammenhang. Spätestens dann, wenn sie das gelesen haben, wo steht denn das, werden sie nachgeguckt haben und gesehen haben, oh, okay, das Ding ist eine ganze Litanei von Klagen. Und er bringt das hier sehr bewusst mitten hinein, weil er sagt, ja, vieles im Leben läuft gar nicht, wie wir es wollen. Aber wir dürfen in diesen Situationen die Herrlichkeit, die Größe, die Verheißung Gottes nicht vergessen. Deswegen bringt er dieses Zitat mitten in diesem sonst wunderschönen Text. Er sagt, wir sind nicht unrealistisch hier. Wir sind nicht weltfremd. Wir wissen, dass Dinge tierisch schief gehen. Aber wir halten an unserem Gott fest. Gott liebt dich und er ist da für dich, auch wenn die ganzen Umstände um dich herum und dein ganzes Gefühl dir ganz was anderes sagen will, sagt Paulus hier, halte daran fest. Gott ist treu und er ist da für dich. Gottes Liebe und seine Gnade sind, es sind Botschaften, die wir gern hören, aber seien wir ehrlich, sind auch Dinge, die uns manchmal verwirren. Wir fragen uns häufig im Leben, warum lässt Gott das zu? Warum gehen die Dinge schief? Wenn Gott so liebevoll ist, wenn er so gnädig ist, warum kann er diese Situation nicht ein bisschen ausbügeln, glatter machen? Da sind natürlich auch unzählige Bücher drüber geschrieben worden. Ich sage einfach, ich habe diese Woche einen Vergleich gelesen, wo ich denke, dass das hier ein bisschen hilfreich sein kann. Es ist ein sonniger Tag heute, wenn wir nach außen gehen und direkt in die Sonne schauen. Ist das gefährlich? Das kann richtig wehtun. Das kann im Extremfall zur Blindheit führen. Aber doch ohne die Sonne würden wir gar nichts sehen können. Ohne die Sonne wäre unsere Erde nur ein Eisblock, was natürlich überhaupt kein Leben tragen könnte. Gottes Liebe und seine Gnade sind Dinge, es sind Aspekte davon, die er uns nicht offenbart hat, wo wir nicht verstehen, wie Dinge laufen. Und das ist auch ein Punkt, wo er Vertrauen von uns verlangt. Und ist mir klar, das ist ein Punkt, wo es uns besonders schwer fällt, zu vertrauen. Aber ohne seine Liebe, ohne seine Gnade, könnten wir nichts von der Herrlichkeit der Liebe sehen. Ohne die könnten wir nichts von der Schönheit des Lebens sehen. Die sind das, was das Leben lebenswert macht. Und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen an den Punkten, wo wir ihn nicht verstehen können. Ein Mann namens Raymond Carver hat ein Gedicht geschrieben, der letztlich dann auch auf seinem Grabstein stand. Es hieß, also es ging so: Hast du bekommen, was du am meisten von diesem Leben wolltest? Ich schon. Und was wollte ich? Mich als Geliebter zu bezeichnen. In diesem Leben zu wissen, dass ich geliebt wurde. Ist das nicht unser aller Sehnsucht, geliebt zu werden? Unser Gott hat uns viele Liebesbriefe geschrieben. Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zu Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.